würde auch gern den Herrn Schimmel jetzt mal ins Spiel bringen, denn Autoren in Deutschland haben verschiedenste Organisationen zu ihrer Interessensvertretung. Eine davon sitzt hier mit am Podium, nämlich Verdi. Und ich sage es mal ganz frei heraus, was mich so ein bisschen gestört hat in den Diskussionen der letzten Monate, war, dass ganz gezielt der Eindruck erweckt wurde, als ginge Google den Autoren an den Kragen oder besser gesagt ans Portemonnaie. Da waren aber vorher schon ganz andere beteiligt. Und Sie selbst haben mal das Urheberrecht gefasst, oder Sie hängen zumindest dieser Formel auch an, das als Arbeitsrecht des geistig Schaffenden. Und jetzt mal die Frage, wie ist es denn eigentlich um die Vergütungsregeln und eigentlich auch die realen sozusagen Vergütungsbeteiligungen bei Autoren bestellt? Gibt es dazu Zahlen, gibt es dazu Untersuchungen, wie sich das auch in den letzten 20 Jahren vielleicht verändert hat?
Man muss da differenzieren bei Autoren. Sie hatten ja schon mal die große Kluft aufgemacht zwischen wissenschaftlichen Autoren und belletristischen Autoren, Journalisten. Bei den Wissenschaftlern hat sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass eben keine Honorare mehr gezahlt werden, sondern dass zugezahlt werden muss. Ich denke, das ist eine Situation, die sollte man nicht vergessen im Rahmen der Diskussion über Open Access. Wir reden da von einer Welt, in der eigentlich niemand mehr davon leben muss, dass er seine schöpferischen Leistungen am Markt verkauft. Deshalb nennt man es manchmal auch Arbeitsrecht des Urhebers, das Urheberrecht als Arbeitsrecht der Kreativen, sondern man hat andere Einnahmequellen und braucht die Veröffentlichung für seine Berufstätigkeit. Und vor dem Hintergrund kann man natürlich über Open Access und Gratisveröffentlichungen ganz anderes diskutieren. Man muss vielleicht auch anderes darüber diskutieren. Also wenn man ein Autor ist, der meinetwegen einen Krimi geschrieben hat, der dann im Taschenbuch erscheint und erwartet, von dieser Arbeit auch leben zu können. Der Namensgeber dieser Stiftung. Er hat mit urheberrechtlichen Erlösen sich selbst ernährt und seine Familie großgezogen. Das muss man ja einfach mal sehen. Und wer diese Einnahmequelle in Frage stellt, der stellt natürlich eine bestimmte Form von schöpferischer Arbeit, schöpferisches Arbeiten und davon Leben in Frage. So, jetzt mal, Sie hat mir freundlicherweise die Frage angekündigt und deshalb konnte ich einen Spickzettel schreiben. Es ist nämlich so, Sie wissen ja, wenn Sie bei uns ein Buch kaufen, das kostet immer 90 Cent. Egal wie viel Euro, aber immer 90 Cent am Ende. Es gibt wunderschöne, runde, ungerade Zahlen. Also nehmen wir mal ein gebundenes Buch, Ladenpreis 19,90 Euro. Davon bekommt zunächst mal der Fiskus seine 7% Umsatzsteuer. Damit bleiben
noch 7%.
Bitte?
Noch
7%. Noch, das könnte mehr werden. Es gibt auch Debatten, die Umsatzsteuer auf Bücher ganz aufzuheben. Dann bleiben 18,60 Euro übrig. Davon bekommt der Autor typischerweise beim gebundenen Buch um die 10%. Das heißt, pro Buch erhält der Autor 1,86 Euro. Der Rest verteilt sich auf den Verlag und auf den Buchhandel, wobei der Buchhandel heutzutage in der Größenordnung zwischen 40% und 50%, also so Mittelmaß 45%, einbehält. Also wenn Sie es am Ende sehen wollen, beim Verlag rund 8,40 Euro, beim Buchhandel rund 8,37 Euro und beim Autor 1,86 Euro. Das heißt, man muss ganz ordentlich verkaufen von diesen Büchern. Der Verlag muss ordentlich verkaufen, damit der Autor davon leben kann. Beim Taschenbuch ist es noch extremer, da haben wir niedrigere Preise. Und das hat sich über die letzten Jahre fatalerweise so eingespielt. Auch nur deutlich niedrigere Honorarsätze. Da können Sie also damit rechnen, dass von einem Taschenbuch, was verkauft wird für 9,90 Euro, der Autor rund 46 Cent pro Exemplar bekommt. Und darf ich auf Ihre Bemerkung von vorher nochmal zurückkommen? Das sind natürlich Zahlen, wo man sich schon fragen könnte, ich hole mir die 60 Euro und bin damit zufrieden, wenn zugleich noch keine 10% vom Ladenpreis angeboten werden, sondern verlockende 63% vom Erlös. Wobei man natürlich nicht weiß, was die Basis ist für diese 63%. Das kann ja im Einzelfall auch null sein und dann kommt nichts dabei rüber.
Also bislang ist ja nur die Rede davon, sozusagen wie Google das jetzt ja auch schon macht, sozusagen kontextabhängig Werbebanner zu schalten und natürlich überhaupt keine Aussage darüber treffen kann, was für Umsätze da überhaupt generiert werden. Aber ich denke, die Zahlen illustrieren ganz gut, dass es für die Kleinen, also jetzt nicht unbedingt die Bestseller-Autoren und Autorinnen, die wir auch angefragt haben, sozusagen einen gewissen Anreiz dafür gibt, da sozusagen im Bereich der Nebenrechte mit dem Verlag übereinzukommen, okay, wir schließen uns dem Partnerprogramm an. So, und für den Leser, völlig außer Frage, ist es natürlich eine faszinierende Möglichkeit, vergriffene Sachen relativ unkompliziert aus dem Netz zu bekommen. Eine Frage an den Florian Kramer. Wir haben ja in Deutschland nicht nur im Bereich der Wissenschaft, sondern auch der Belletristik eine fast einzigartige Förderkultur, außerordentlich viele Stipendien, Literaturpreise, Möglichkeiten für Autoren bei Lesungen Geld zu verdienen etc. Bei der Hörbuchmarkt, haben wir gehört von Herrn Pfuhl, hat sich sehr erfreulich entwickelt. Aber diese ganzen Dinge mal zusammengenommen, was für einen Effekt befürchten Sie oder erwarten Sie von Google Books, sollte es einmal umgesetzt werden, also sollte es sozusagen auf einer juristisch tragfähigen Grundlage erfolgen, für den Literaturbetrieb als Ganzen?
Das kann ich sehr schlecht abschätzen. Also zunächst einmal, vielleicht muss man das nochmal betonen, nicht? Dieser deutschsprachige Literaturbetrieb ist in der Tat einzigartig. Ich wohne in den Niederlanden, da gibt es sowas zum Beispiel nicht. Es gibt keine Literaturhäuser in den Niederlanden, es gibt fast keine Autorenlesungen. In den USA können Autoren, wenn sie nicht Bestseller-Autoren sind, eigentlich nur dadurch überleben, und das tun fast alle von ihnen, dass sie Poetikprofessoren an Universitäten sind. Also praktisch die ganze selbst, so jemand wie zum Beispiel David Foster Wallace, der gerade aktuell viel diskutiert wird in den Feuilletons, hat als Poetikprofessor gelehrt und konnte von seinen Büchern nicht leben. Wie sich das auswirkt, ist schwer zu sagen. Es ist ja auch mittlerweile so schon, dass in dem Literaturbetrieb, also sagen wir mal dem gehobenen Literaturbetrieb, jenen, der sich in Literaturhäusern abspielt, in Buchhandlungen wie zum Beispiel der Autorenbuchhandlung hier in Berlin, das sind ja größtenteils auch Autoren, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich signifikant Geld verdienen an ihren Büchern. Also ein Lyriker, glaube ich, würde mich sehr überraschen, wenn ein Lyriker von irgendeinem signifikanten Gewinn, Erlös erzielt aus den Büchern, wenn er nicht Erich Fried heißt. Ich glaube, das ist der einzige Lyriker im deutschsprachigen Raum, der tatsächlich in signifikanten Auflagen verkauft wird. Also es gab da schon immer diese Kultur, auch im deutschen Literaturverlagswesen, der sogenannten Quersubventionierung oder der Mischkalkulation. Dieser Begriff Mischkalkulation tauchte auch hier auf einem Panel vormittags auf, und ich bin mir sicher, er wurde nicht erklärt. Es heißt nämlich, dass zum Beispiel ein Verlag wie Hansa zum Beispiel mit einem Autoren wie Umberto Eco und einem Bestseller wie Der Name der Rose dann einen brotlosen Lyriker mitfinanzieren kann. Oder Suhrkamp mit Isabel Allende und ich glaube vor allem Hermann Hesse ist der eigentliche, ja, Hermann Hesse ist da ganz stark die Einnahmequelle. Ich frage mich, ob auch die Diskussionen, die wir jetzt über Google Books führen, ob da nicht die ganze Zeit gewissermaßen ein Strohmann gepeitscht wird, denn die Entwicklung, dass dieser alte, schöne Literaturbetrieb zerbröselt, die haben wir ja schon lange vor Google Books. Also ich habe von der Autorenbuchhandlung gesprochen, die gibt es eigentlich in der alten Form nicht mehr. Ich komme nach 3 Jahren nach Berlin zurück, es gibt eigentlich fast all die Buchhandlungen nicht mehr, die es hier mal gab. Juliet hier direkt früher um die Ecke oder die ganzen Buchhandlungen, die es rund um den Savignyplatz gab. Es hat sich auch im Verlagswesen sehr viel verändert, und Sie waren selber früher im Verlagswesen tätig, Sie kennen das auch, also wir haben dort eine Konzentration. Diese Nischen verschwinden, und ich frage mich, ob das wirklich, also ob man da nicht Google Books und das Internet vorschiebt als Prügelknabe für das, was jetzt nicht mehr möglich ist im Literaturbetrieb und übrigens auch bei den Zeitungen. Ja, also wiederum aus meiner holländischen Exilsicht, denke ich, ja, Deutschland ist hysterisch, ja, wenn ich diese Debatten in der FAZ und der Süddeutschen verfolge, wie da argumentiert wird über das Zeitungssterben, und Google ist immer schuld. Also bei aller Skepsis und bei aller Kritik glaube ich, dass da verschiedene Ebenen miteinander vermengt werden. Und der Literaturbetrieb geht sicher nicht allein an Google zugrunde.
Ja, Herr Glaser, vielleicht auch nochmal an Sie. Ich meine, Sie haben das Glück, in einem wunderbaren Verlag verlegt zu werden, bei Kiepenheuer & Witsch, die auch Heinrich Böll verlegen. Und ich würde mal sozusagen auch so weit gehen zu sagen, der Verlag ist auch vergleichsweise innovativ. Aber muss man jetzt übertrieben sozusagen mitleidig sein mit den Verlagen, die doch einfach einen Teil ihrer Kosten doch auch enorm abgewälzt haben auf niedrige sozusagen Honorarstrukturen bei Herausgebern oder
was Autoren? Was man vielleicht zu diesen mickrigen Prozentanteilen, die die Urheber an der Buchproduktion haben, dazu sagen muss, ist, das Geschäft geht, zum Geschäft gehört auch noch, dass einem Verlag das wirtschaftliche Risiko abnimmt. Das heißt, es gibt den sogenannten unrückzahlbaren Vorschuss, den ein Autor, wenn er ein Buch schreibt, bekommt. Der wird üblicherweise in drei Teilen ausbezahlt. Der erste Drittel bei Vertragsabschluss, das zweite Drittel, damit man während der Arbeit nicht verhungert. Und das dritte Drittel, wenn das Buch fertig ist. Und dieser, wie schon der Name sagt, unrückzahlbare Vorschuss wird auch nicht zurückgezahlt, wenn das Buch weniger Verkaufserlös bringt. Das ist sozusagen noch eine Form von Wert, was einem ein Verlag bietet für den kargen Lohn. Ich wollte vielleicht ein bisschen polemisch, ich wollte Ihnen zustimmen, dass man natürlich das Google Book Settlement auch als so eine Art, also so ein bisschen sich übermäßig fokussieren kann darauf und sagen kann, vielleicht ist es dann doch so, dass da irgendwie überhaupt in dieser Form von Digitalisierung, von wem auch immer, die dann letzten Endes durchgeführt oder verwaltet wird, es soll ja auch so eine Registry, übrigens gar keine schlechte Idee, eingerichtet werden, dass das vielleicht ohnehin eine Entwicklung ist, die sozusagen langsam nicht zum Stillstand kommt, aber so eine gewisse Stagnation erleben wird, nämlich die Produktion von Papierbüchern, die ich weiterhin betreiben werde, die ich weiterhin, ich finde einfach, ein Papierbuch hat 400 Jahre kultureller Entwicklung hinter sich und ist als ein Kulturträger in einer Art von Vollkommenheit angekommen. Ich habe mal so ganz frühe Versionen vor ein paar Jahren von E-Books bekommen, um die zu testen und dann darüber zu berichten. Und ein Beispiel, wenn mich jemand gefragt hat, wo der Unterschied zwischen einem E-Book und einem Papierbuch das Signifikante besteht, war, dass ich in die linke Hand ein Papierbuch und in die rechte Hand ein E-Book genommen habe und gesagt habe, wenn man so macht, dann passiert da, wo das Papierbuch ist, gar nichts und auf der rechten Seite sind 200 bis 400 € im Eimer. Ich wollte nochmal vielleicht ein bisschen polemisch sagen.
Elchtest fürs E-Book.
Ja, genau, der Elchtest. Und also ich will aber jetzt auch gleich dazu sagen, dass ich kein Maschinenstürmer bin, im Gegenteil, und dass ich glaube, dass Dinge wie Kindle und so weiter, diese ganzen Reader, die sich momentan noch in so einer wirklich steinzeitlichen Version oder in einem steinzeitlichen technischen Zustand befinden, in spätestens ein paar Jahren einen Zustand erreicht haben werden. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren haben die Drucker und Typografen einen nur so komisch angeguckt, wenn man gesagt hat, ich habe einen Computer. Und dann hatte man so einen Zahnarztbohrerlauten Matrixdrucker und so weiter. Und 10 Jahre später gab es keine Schriftsetzer mehr und so weiter. Also das kann relativ schnell gehen. Vor allem ist es so, dass das, was da jetzt entsteht, in elektronischer Form mit dem Papierbuch nicht einfach in Konkurrenz steht, sondern da entstehen völlig neue Dinge. In Amerika werden jetzt Dinge wie Hybrid Books debattiert. Das heißt, es ist völlig klar, dass diese elektronischen Lesegeräte, so wie sie irgendwann mal einigermaßen eine Darstellungsqualität haben, die sie jetzt noch nicht haben von einem x-beliebigen Laptop, dass die aus dem, was für uns ein Papierbuch ist, was ganz anderes machen. Das wird ein multimediales Ereignis, da werden eingebettete Videos drin sein, das wird was sein, was eher einem Blog ähnelt als einem klassischen Buch. Das heißt, da entsteht sozusagen eine neue Kunstform, ein neues Genre, wenn Sie so wollen. Letzter Punkt ist, ich wollte zu Google Books noch sagen, dass eines der Dinge, die mich dazu gebracht hat, den Heidelberger Appell zu unterschreiben, die Vorstellung war, dass Google nicht an den Texten interessiert ist, sondern nur an dem weißen Rand, um es mal ganz in einem Satz zu formulieren, weil Google, das börsennotierte Unternehmen Google, lebt zu 100% von den Kleinanzeigen. Das heißt, das ist einfach Schweinespeck und Lebenszweck von Google, diese Kleinanzeigen dran zu bringen. Und wenn, Stichwort Zeitungssterben, es gibt deswegen kein Buch- und Verlagssterben, weil es in Büchern keine Anzeigen gibt. Die Anzeigen, die fehlenden, gehören nämlich mit zu den Dingen, die vor allem in Amerika, neben einigen anderen Dingen, den Zeitungen das Leben existenziell schwer machen. Und jetzt sehe ich eine Entwicklung, wo sozusagen durch diese Google-Technologie bei Google Books stehen, im Unterschied zum Beispiel zu Google News, sehr wohl Kleinanzeigen. Dass es plötzlich Bücher mit Kleinanzeigen am Rand gibt. Das, was die Zeitungen jetzt gerade umbringt. Das heißt, wir holen uns, ich spitze das etwas zu, wir holen uns sozusagen ein Problem ins Haus, das möglicherweise irgendwann in einer absehbaren Zeit, wenn das jetzt wirtschaftlich ernstzunehmende Ausmaße annimmt, also wenn das irgendwas finanzieren soll, dieser neuen Form, also Bücher unter die Menschen zu bringen, auch zum Verhängnis werden kann. Ne?
Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dieser Kulturbruch, der sich auch da eigentlich andeutet. Ich merke jetzt so ein bisschen, so ganz lassen sich die Aspekte voneinander nicht scheiden, so wie wir sie eigentlich vorgesehen hatten. Nur schon mal vorausgreifend, wir werden nachher einen Vertreter eines kleinen Berliner Startups auf dem Panel haben, die selbst einen neuen E-Book-Reader entwickelt haben. Also wir werden uns sozusagen auf der technologischen Seite auch nachher dann nochmal ein bisschen zu reden. Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne nochmal Google Books etwas stärker vertiefen. Der Hauptvorwurf, und das haben wir ja heute Morgen gelernt, der Hauptvorwurf von deutscher Seite besteht darin, dass eigentlich ein Copyright-Regime außerhalb des bestehenden Urheberrechts da entwickelt werden könnte. Und nun war es so, die VG Wort hat nach Auskunft ihres Vorstands Robert Staats, der Sie alle herzlich grüßen lässt, die haben heute selbst eine Veranstaltung in München, hat zum ersten Mal davon gehört, während der Buchmesse Oktober 2008, dass es geheime Vergleichsverhandlungen zwischen den amerikanischen Verbänden mit Google gäbe. Und man hat darauf reagiert und hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, zu der auch Sie, Frau Herr Schimmel, gehört haben. Und man hat also überlegt, wie man mit dem Vergleich umgeht und Beschlüsse gefasst und die der Mitgliederversammlung dann im Mai sozusagen vorgelegt zur Abstimmung. Können Sie das vielleicht nochmal im Einzelnen ausführen, was im Grunde genommen die Position war, wie sie zusammen mit VG Wort entwickelt wurde, was denn nun eigentlich, wo es denn nun eigentlich hakt am Settlement?
Wo es hakt am Settlement, das haben wir eigentlich in der VG Wort gar nicht so intensiv diskutiert. Wir hatten ein Problem mit dem Settlement, nämlich dass eine Book Rights Registry in den USA eingerichtet wird. Da sollten Autoren und Verlage ihre Rechte anmelden und dann sollte jeder seinen Scheck über $60 bekommen. Das ist ein ziemlicher Aufwand und wenn Sie mal versuchen, einen $60-Scheck bei einer deutschen Bank gutschreiben zu lassen, werden Sie sehen, dass es auch kein gutes Geschäft ist. Also die VG Wort sah sich da ziemlich schnell als Dienstleisterin in der Pflicht, nämlich den Wahrnehmungsberechtigten und den Berechtigten, das sind zwei verschiedene Formen von Wahrnehmungsverträge, die es da gibt, einen Service anzubieten zur Abwicklung dieses Settlement. Dabei spielten natürlich Bedenken gegen diese Regelung eine Rolle. Die haben sie insofern niedergeschlagen, das haben manche zum Anlass für Proteste genommen, dass die VG Wort in ihrem Inkassoauftrag fürs Ausland den klaren Auftrag erhält von den Berechtigten und Wahrnehmungsberechtigten, dieses Right to Remove geltend zu machen. Das heißt, Google aufzufordern, zunächst mal in einem ersten Schritt, die Bestände aus der Datenbank rauszunehmen. Warum dieser Schritt? Das war ein klarer Wunsch der Verlage und der Autoren, Google gegenüber zu signalisieren, wir sind nicht mit eurer Regelung, dass Google einfach auf die Bestände zugreift und dann anschließend den Betroffenen die Chance gibt, zu widersprechen. Damit sind wir nicht einverstanden, also nehmen wir euch erstmal die Rechte weg. Das war Schritt 1. Es gibt aber auch einen zweiten Schritt und das ist auch der ebenso klare Auftrag an die VG Wort, mit Google in Lizenzverhandlungen einzutreten. Und zwar, auch das ist offensichtlich bei vielen angekommen, nicht nur bezogen auf eine Lizenz, die diesem Settlement entspricht, danach darf ja Google die Dokumente nur innerhalb der USA zugänglich machen, sondern eine weltweite Lizenz. Also das Bündnis Urheberrecht für eine freie Wissenschaft, das sehr massiv gegen die VG-Wort protestiert hat, geht offensichtlich davon aus, dass sie von dem Google-Settlement ungeändert in Deutschland irgendwelchen praktischen Nutzen hätten. Den hätte man, wenn man die ganzen technologischen Tricks anwendet und mit falschen IP-Adressen bei Google einsteigt. Meine feste Überzeugung ist aber, dass das nur ein verschwindend kleiner Teil der Nutzer machen wird. Für die anderen ist das einfach zu aufwendig und zu zeitraubend. Also die VG Wort hat sich darum bemüht, eine weltweite Lizenz zu schaffen, sodass eben nicht nur der nordamerikanische Halbkontinent von dieser Datenbank profitieren kann, sondern sogar Afrika und Asien. Lassen Sie mich dazu sagen, soweit es da Strom gibt. Wir tun ja manchmal so, als würde es in den Entwicklungsländern daran hapern, dass die zu wenig Computer haben. Manchmal fehlt schon sauberem Wasser, aber das nur nebenbei. Das war also der weitere Schritt, weltweite Lizenzierung. Und das Dritte, was auch nicht übersehen werden darf an der Vorgehensweise der VG Wort, der ganze Warnungsvertrag ist nicht so gestrickt, dass die VG Wort nur Google-Lizenzen erteilen kann, sondern jedem anderen, der eine vergleichbare Datenbank aufbauen will. Mit anderen Worten, die VG Wort hat durchaus gesehen, dass da ein faktisches Monopol entstehen könnte. Und wir haben versucht, gegenzusteuern, soweit wir das können, nämlich auf der rechtlichen Ebene, dass zum Beispiel der Europeaner oder die Bayerische Staatsbibliothek, wenn sie denn lustig ist und aktuelle Bestände scannen will, von der VG Wort dafür eine Lizenz erwerben könnte. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie weit die Lizenz reicht. Nicht sonderlich weit im ersten Anlauf, muss man ganz deutlich sagen. Denn beim Scannen eines Buches entsteht eine digitale Kopie. Erst eine Bildkopie, die wird dann mit OCR-Techniken behandelt. Am Ende entsteht eine Datenbank, ein Suchindex, und diese Kopien müssen urheberrechtlich genehmigt werden. Genau diese Kopie lizenziert die VG Wort. Was dann mit der Kopie angefangen werden darf, das ist eine zweite Frage. Und da haben wir uns in der VG Wort darauf verständigt, dass zumindest eines von der VG Wort immer erlaubt werden soll, nämlich die Anzeige bibliografischer Daten. Um nochmal deutlich zu machen, warum überhaupt da das Urheberrecht ins Spiel zu kommt: Ich brauche erst eine komplette Kopie des Buches, damit ich den Inhalt des Buches durchsuchen kann. Und am Ende wird mir aber nur angezeigt, ja, in diesem Buch steht der gesuchte Satz. Das wäre ein großes Hilfsmittel für alle, die mit Literatur arbeiten. Übrigens könnte man gut drüber reden, da ließ sich sofort mit mir verhandeln, dass man sogar noch die Seitenangabe dazu liefert. Auch das berührt das Urheberrecht überhaupt nicht, auf welcher Seite nun welches Wort steht. Das wäre eine große Hilfe für alle auf der Nutzerseite, die mit Büchern arbeiten wollen. Es wäre aber aus unserer Sicht auch ein großer Vorteil, und das haben mir viele Autoren bestätigt, für die Autorenseite, weil nämlich das, was sonst an, lass mich das mal drastisch sagen, toter Literatur in Bücherregalen steht und nie aufgeschlagen wird, so plötzlich erschlossen wird. Und es gibt durchaus eine Chance, dass Bücher, die auf diesem Weg wieder öffentlich zugänglich gemacht werden, einen neuen Kundenkreis finden. Also wer sich mal dieses Angebot von Google in den USA angesehen hat, wird feststellen, das ist nicht unattraktiv. Ich kriege den Buchtitel angezeigt, ich kriege Auszüge aus dem Buch angezeigt und es wird mir angezeigt, in welcher Buchhandlung ich das Buch kaufen kann und in welcher Bibliothek es zum Ausleihen steht. Nach deutschen Maßstäben sind zumindest die letzten zwei Optionen, Ausleihen in der Bibliothek und Kaufen im Buchhandel, für die Autorinnen und Autoren eine interessante Option, weil sie daran verdienen. Wenn dann nur nebenbei, neben des Pudels Kern aus dem Faust, der Pudelsalon, irgendwelche Werbung treibt, das mag lästig sein, aber das ist eben das Refinanzierungsmodell von Google. Das ist so in etwa der Diskussionsstand in der VG Wort. Der Warnungsvertrag ist entsprechend angepasst worden. Jetzt werden Sie mich wahrscheinlich fragen, ist das alles noch sinnvoll, nach dem, was wir heute vorher von Herrn Rauer gehört haben? Meine Überzeugung ist ja. Da bin ich übrigens auch mit Ihnen in der Prognose ganz einig. Wir haben da drei Möglichkeiten. Entweder es gibt einen neuen Vergleich, ein neues Settlement, oder der Prozess wird entschieden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess entschieden wird, also dass entweder Google verpflichtet wird, alle Bestände zu löschen, oder dass Google gewinnt und die Autoren und Verlage leer ausgehen, die halte ich für äußerst gering. Übrigens wären das beides Lösungen, die nicht unbedingt im Interesse der beteiligten Kreise liegen müssen. Weder der Verlage, noch der Autor, noch der Nutzer. Vermutlich ist das der Versuch, das durch einen Vergleich, durch eine vernünftige Regelung zu lösen, das Problem für alle Beteiligten der bessere Weg. So, nehmen wir mal den schlimmsten Fall, das Google Settlement stirbt komplett, Google muss seine Bestände löschen, dann haben wir immer noch das Projekt der Europeaner, schlecht dotiert, wir haben ja einen armen Staat und reiche Unternehmen, aber immerhin dieses Projekt wäre damit rechtlich realisierbar. Und zwar einschließlich, lassen wir das Thema von heute Vormittag noch mal kurz aufgreifen, der sogenannten verwaisten Werke, weil auch dafür die VG Wort die Lizenzen vergeben kann. Also da hätten wir dann einen gangbaren Weg, und das war an sich Ziel der VG Wort im Interesse von Autoren, Verlagen, aber auch von den Nutzern, da einen vernünftigen Umgang mit diesem 140-seitigen Vertragsmonster zu finden.
Jetzt sage ich mal aus der Sicht eines Wahrnehmungsberechtigten, natürlich habe auch ich mir dieses Settlement nicht angeguckt. Ich glaube, das ist auch anmaßend, weil man sich dann mit amerikanischem Recht richtig auseinandersetzen muss. Und dafür gibt es Leute wie Herrn Rauer. Das Anschreiben der VG Wort war damals eng bedruckt, 3 Seiten. Und es erschloss sich erstmal eigentlich nur so viel: es gibt vielleicht einen Superverwerter und es gibt eine zentrale Lizenzierungsagentur, nämlich die VG Wort. Und als Autor habe ich die Chance, optieren oder delegieren. Also rausoptieren direkt bei Google Books oder delegieren an die VG Wort. Und was passiert? Man ist halt träge und die Frist war relativ knapp bemessen. Also der Kuchen ist gegessen. Jetzt nur mal ganz kurz die Nachfrage, der Florian Kramer hat auch einen Kommentar dazu. Haben Sie irgendwelche Statistiken, wie viele Wahrnehmungsberechtigte tatsächlich aufgestanden sind und haben gesagt, ich möchte aber dieser Änderung des Wahrnehmungsvertrages der VG Wort widersprechen?
Exakte Statistiken haben wir noch nicht, aber es gibt 2 Verlage, die dem Wahrnehmungsvertrag, der Änderung des Wahrnehmungsvertrags widersprochen haben, ein großer und ein mittlerer. Und es gibt knapp 100 Wissenschaftsautoren, Anhänger der Open Access Lehre, die der Änderung des Wahrnehmungsvertrags auch widersprochen haben, die allerdings explizit mit der Begründung, sie seien nicht damit einverstanden, also so haben sie es wenigstens vorher publiziert, die Widerspruchsschreiben kenne ich nicht, explizit mit der Begründung, sie seien nicht damit einverstanden, dass die VG Wort so etwas Unsittliches macht, wie dieses Removal zu verlangen. Das widerspräche ja dem Grundsatz der freien Forschung, der freien Wissenschaft. Ansonsten überwiegend Stillschweigen. Die Frist ist abgelaufen, also es scheint im Wesentlichen akzeptiert zu sein. Lassen Sie mich nur eins sagen. Sie haben völlig recht, dieses Rundschreiben der VG Wort, wir haben da per E-Mail stundenlang und tagelang rumgefeilt. Sie waren auch beteiligt, Herr Dr. Rauer.
Mir hat's am Ende, Entschuldigung, der Passus zu den zur Rechtseinräumung der bibliografischen Angaben ist nicht zu verstehen.
Ich glaube es Ihnen sofort. Lassen Sie mir das mal, den Gedanken, das ist jetzt ein etwas befremdlicher Gedanke, vielleicht zu Ende bringen. Wir haben rumgefeilt und es war nicht besser zu formulieren. Zufrieden war keiner der Beteiligten, aber 140 Seiten US-Vergleichstext zusammenzufassen auf 3 Seiten und dann bei der Gelegenheit auch nur dem deutschen Publikum die Eigenheiten einer Class Action zu erklären, ist ein bisschen viel verlangt.
Ich sage bei solchen Gelegenheiten,
Entschuldigung, ich sage bei solchen Gelegenheiten unseren Mitgliedern immer, Wahrnehmungsvertrag der VG Wort, das ist der einzige Vertrag, den man unterschreiben darf, ohne ihn zu verstehen. Lesen Sie mal einfach den Rest des Wahrnehmungsvertrags durch und versuchen Sie zu analysieren, was denn diese einzelnen Rechte bedeuten. Das Recht der öffentlichen Wiedergabe, das ist das sogenannte Kneipenrecht. Das ist alles so artifiziell fein gesponnenes Urheberrecht. Die Faustregel ist, und dafür sorgen die Gremien der VG Wort, sie geben mit diesem Wahrnehmungsvertrag typischerweise die Rechte ab, mit denen sie aus Rechtsgründen entweder selber überhaupt nichts anfangen dürfen, die Wahrnehmung ist verwertungsgesellschaftspflichtig, oder mit denen sie praktisch selber kaum etwas anfangen können. Was da nur geändert worden ist, jetzt im Wahrnehmungsvertrag im Hinblick auf Google und, um das nochmal zu betonen, auch andere digitale Datenbanken, da haben Sie die Option, jederzeit die Rechte Stück für Stück wieder zurückzurufen. Sie können also nachträglich der VG-Wort gegenüber erklären, nein, ich will jetzt das vergriffene Werk nicht mehr in der Datenbank angezeigt haben. Also von daher vergeben Sie sich da nichts. Aber Sie haben völlig recht, schön waren diese Briefe alle nicht.
So, ganz kurz, Herr Rauer, ich habe Sie gesehen, der Florian Kramer wollte kommentieren. Ich würde auch gleich mal den ersten Versuch machen, das Panel zu öffnen, aber die Anmeldung war etwas früher. Okay.